Ja, ich bin Moritz Körner, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin jetzt der Spitzenkandidat der FDP Nordrhein-Westfalen zur Landtagswahl und derzeit arbeite ich im Landtag in Düsseldorf, bin dort Sprecher für Hochschulpolitik und kümmere mich um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Fall Amri. Was mache ich in meiner Freizeit, wenn ich es schaffe neben der Politik? Klar, Freunde treffen, joggen, Sport machen und ich singe tatsächlich im Chor einmal in der Woche.
Du trittst als Kandidat für die FDP bei der Europawahl an. Was war da deine Motivation, dich aufstellen zu lassen und wie lief so der Prozess innerhalb von eurer Partei ab?
Ja, es ist ja immer, die Frage war natürlich bei uns nach Alexander Graf Lambsdorff, der immer der Kandidat der FDP NRW zuletzt für die Europawahl war, der jetzt im Deutschen Bundestag sitzt, war jetzt die Frage, wer macht's? Und normalerweise ist ja immer bei der Europawahl, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Wir haben das mal ganz anders gemacht, sondern einen jungen Kandidaten. Und sozusagen, als es die Frage war, ob ich kandidieren sollte, habe ich natürlich gesagt, ja, weil ich mache meine Arbeit hier im Landtag sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, die großen Zukunftsfragen, die werden im Moment in Europa verhandelt. Und gerade für unsere Generation, wenn wir uns anschauen in der Außenpolitik, wenn wir die Frage stellen, wie gehen wir mit Digitalisierung um oder wie lösen wir den Klimawandel, wie bekämpfen wir den Klimawandel. Das sind alles Fragen, die werden sehr, sehr international, sehr europäisch verhandelt und ich finde, da müssen junge Leute auch ins Europäische Parlament, um das mitzugestalten und deswegen habe ich gesagt, ich kandidiere.
Welche Kernthemen sind dir besonders wichtig? Wo möchtest du in Europa Akzente setzen?
Also ich glaube, ein Thema ist auf jeden Fall der Umgang mit Digitalisierung. Wir müssen da schneller werden in Europa. Wir sind abgehängt, nicht nur gegenüber den USA, sondern auch gegenüber China, wo mittlerweile George Orwell zur Wirklichkeit wird, wo mit einem Sozialkreditsystem die Daten von vielen Bürgern gesammelt werden, wo dann sozusagen ausgerechnet wird, was irgendwie gut ist für den Staat und man kann dann an der Ampel stehen und seinen Punktestand sehen und den von seinem Nebenmann. Das ist für mich als Liberaler eine Horrorvorstellung. Da werden aber spannende Dinge mit künstlicher Intelligenz aus China kommen. Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und ich denke, wir müssen zwischen USA, wo große Datenkonzerne sozusagen die Rolle spielen und China, müssen wir eine europäische Digitalisierung gestalten mit unseren Werten. Das heißt, wir müssen mehr tun bei Innovationen und wir müssen es klug regulieren, ohne es kaputt zu regulieren. Das ist auf jeden Fall eine Riesenaufgabe, die ich sehe und die ich gerne am Europäischen Parlament angehen würde.
Herz 89, das ist unser Sender in Bielefeld, wird besonders von der studentischen Zielgruppe gehört. Was willst du und deine Partei genau konkret für junge Menschen umsetzen in Europa?
Also ich glaube, alle großen Fragen sind für junge Menschen total zentral, weil das ist die Frage, wie wird unsere Welt aussehen in den nächsten Jahrzehnten. Aber ganz konkret für junge Menschen, denke ich, ist die Europäische Union auch einfach so viel Zukunft. Ich finde, über 1 Million Erasmus-Babys sind der beste Beweis für die Zukunft der Europäischen Union. Und dieses Erasmus-Programm müssen wir noch stärken, müssen es noch viel stärker ausbauen zu einer wirklichen Bildungsfreizügigkeit, dass man überall in Europa Bildungsangebote wahrnehmen kann. Und ich glaube, wir sollten sowas machen wie eine europäische digitale Universität, quasi eine Fernuni auf digital und komplett europäisch, damit wir wirklich beste Bildungschancen in ganz Europa schaffen. Das wäre da, glaube ich, auch wieder etwas, was die Europäische Union wirklich auch nach vorne bringen könnte, wo wir beste Qualifikationen für junge Menschen schaffen können. Gerade ist eine Studie rausgekommen, die zeigt, wer einen Erasmus-Aufenthalt gemacht hat, hat bessere Jobchancen. Wenn wir es schaffen, Erasmus da noch weiterzuentwickeln, dann ist das wirklich auch ein Beitrag gegen Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Und das wäre ein wirkliches Ziel auch für junge Menschen, Studierende, weswegen sie bei der Europawahl auf jeden Fall wählen gehen sollten und am besten die FDP.
Du bist hier im Landtag hochschulpolitischer Sprecher. Das heißt, du interessierst dich auch für Bildungspolitik und für Hochschule ganz generell. Was glaubst du, was muss getan werden, damit Europa für junge Menschen wieder attraktiver wird? Die Wahlbeteiligung von jungen Menschen war bei der letzten Europawahl ziemlich gering, unter 40% teilweise. Das Europaparlament ist im Schnitt 55 Jahre alt. Vielleicht haben da viele junge Leute das Gefühl, da entscheiden alte Leute Dinge über meinen Kopf hinweg und mich als junge Person betrifft das gar nicht. Was möchtest du da verändern im Europaparlament, wenn du reingewählt wirst?
Ja, das ist ein Punkt, warum ich überhaupt in die Politik gegangen bin, weil ich gesagt habe, wir können nicht nur die Alten entscheiden lassen. Und ich bin hier im Landtag der mittlerweile zweitjüngste Abgeordnete, war mal der jüngste, sogar noch ein jüngerer nachgerutscht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, dass junge Menschen im Parlament sind. Ich will das auch ganz parteiübergreifend sagen. Timo Wölken und auch Julia Reda von der Piratenpartei als junge Abgeordnete haben den Protest ja wirklich angeführt, zum Beispiel gegen die Urheberrechtsreform. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass junge Politiker eher erkennen, wie ist vielleicht auch die Lebensrealität von jungen Menschen und wie bringen wir die auch ins Europäische Parlament. Und wenn man möchte, dass das Europäische Parlament jünger wird, dann hat man eigentlich nur eine Chance bei dieser Wahl. Denn die FDP hat auf Listenplatz 2 mit Svenja Hahn eine 29-Jährige, mit mir einen 28-Jährigen auf Listenplatz 4. Wir haben also wirklich viele, viele junge Kandidaten auf der Liste. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund, die FDP zu wählen.
Unter anderem forderst du auch oder fordert die FDP, dass die Studierenden ihren Studienplatz in der EU aussuchen können. Glaubt ihr nicht, dass das ein bisschen viel organisatorischer Aufwand ist? Ihr seid ja auch für Bürokratieabbau. Wie soll das funktionieren, dass ich mich, wenn ich in Deutschland lebe, für eine Universität in Schweden oder sonst wo einschreiben kann? Ist das nicht einfach viel Aufwand, wenn das alle Studierenden machen könnten in Europa?
Aber weitgehend funktioniert das ja schon über Erasmus, zumindest einen Aufenthalt. Und das noch viel stärker auszubauen, damit das wirklich eine Chance für alle ist. Übrigens, jetzt ist das ein Studierendenradio, aber auch irgendwie für Auszubildende, die wir nicht vergessen dürfen in der ganzen Debatte. Warum nicht? Also ich glaube auch nicht, dass das besonders bürokratisch wäre. Wir könnten nämlich auch da in Europa viele Dinge einfacher machen, indem wir zum Beispiel Semesterzeiten in Europa angleichen, dass man da nämlich auch mehr Flexibilität hinbekommt, weil man eben jetzt schwer wechseln kann manchmal, weil das Semester in anderen Bereichen anders anfängt. Wir könnten darüber nachdenken, einen europäischen digitalen Semesterausweis zu schaffen, damit wir die Dinge auch direkt anrechnen können. Also wir haben mit Bologna da viel auf dem Weg gemacht, um das möglich zu machen, diese Mobilität. Das wurde auch viel kritisiert, gab es sicherlich auch Anfangsschwierigkeiten. Mittlerweile läuft das ganz gut. Und jetzt müssen wir die nächsten Schritte noch gehen, wie wir es noch einfacher machen können, diese Mobilität wirklich auch in Europa zu erreichen. Denn ich glaube, das ist die unglaubliche Stärke, die wir auch weltweit haben. Dieser Kontinent in seiner Vielfalt, seiner Lebensqualität, den auch für junge Menschen zur absoluten Chancenkontinent zu machen, das ist unsere Aufgabe.
Glaubst du denn, dass das so einfach ist umzusetzen? In Deutschland ist es ja ein Problem, da klammern sich schon die Länder an die Bildungspolitik. Das wird in Europa wahrscheinlich nicht viel einfacher umzusetzen sein. Wie wollt ihr das durchbringen?
Ja, also das ist sicherlich noch ein Block, an dem wir arbeiten müssen, aber wir gehen es ja jetzt schon an, zum Beispiel mit Hochschulnetzwerken, die Idee von Macron, europäische Universitäten, hat die Kommission ja aufgenommen. Jetzt arbeitet man an Netzwerken an der Stelle, um das noch einfacher zu machen, um auch in Lehre und Forschung, in Forschung übrigens, wo wir ja schon sehr, sehr stark europäisch sind, weil wir sehr klare europäische Forschungsmittel haben, jetzt das sozusagen weiterzuentwickeln, auch wirklich auf der Hochschulzusammenarbeit, bei der Lehre auch stärker zusammenzuarbeiten, über vielleicht eine europäische digitale Universität, das sind alles Themen. Und ich finde, ja, sicherlich kann man dann immer die Realitätscheck stellen, das ist auch genau die Aufgabe. Aber ich finde, ehrlich gesagt, dass wir in Europa viel zu häufig den Realitätscheck stellen, wären irgendwie am Anfang der europäischen Einigung, als Frankreich und Deutschland absolut verfeindet gewesen sind, hätte man da gesagt, also das kann ja alles eigentlich gar nicht werden, wie soll denn das realisiert werden? Und damals hätten Politiker wären da so zögerlich rangegangen, wie wir das mittlerweile manchmal machen. Dann wären wir nie irgendwie ein Stück weitergekommen. Also ich glaube, im Wahlkampf muss man auch mal sagen, das sind unsere Ideen, das sind die Visionen und dann schauen wir anschließend, wie wir es umsetzen können. Und dann kann man uns, glaube ich, bei der nächsten Wahlperiode auch nochmal fragen, wie weit seid ihr denn gekommen und wo lagen denn dann die Probleme? Aber wir sollten uns jetzt nicht schon immer von vornherein die Denkverbote, immer schon den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen nur suchen, sondern mal wieder die größten gemeinsamen Chancen in Europa.
Ein Problem oder eine große Diskussion gibt es in Europa, wenn es um den Klimawandel geht. Wie soll man den bekämpfen, wie soll man den angehen? Eine Möglichkeit wäre eine CO2-Steuer, die lehnt ihr von der FDP ab. Stattdessen setzt ihr auf den Emissionshandel. Warum genau? Warum ist die CO2-Steuer keine Option für euch?
Weil die CO2-Steuer leider teuer ist und ein gutes Gefühl vielleicht gibt, aber glaube ich nicht die Ziele erreicht, die wir haben wollen. Wir haben mit dem Emissionszertifikatehandel schon ein Instrument für Industrie und den Energiebereich. Dort haben wir übrigens genau die Ziele erreicht, die wir uns europäisch vorgenommen haben. Das heißt, es funktioniert. Was ist der Unterschied? Mit der CO2-Steuer setze ich einfach einen Preis fest und sage sozusagen, jedes CO2 so und so besteuert. Ich muss aber letztendlich für alle Bereiche, um dann wirklich einen Lenkungseffekt zu haben, den ich ja haben will, also ich will ja, dass weniger CO2 ausgestoßen wird, genau den Preis der Steuer treffen, ab dem der Lenkungseffekt einsetzt, so dass ich den haben will. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil das schon in ganz unterschiedlichen Technologien ganz unterschiedliche Fragen sind, die dann da gestellt werden. Wir haben im Prinzip eine CO2-Steuer, nämlich die Ökosteuer, Wir zahlen ja schon auf Benzin, die Ökosteuer wurde eingeführt. Hat aber nicht dazu geführt, dass wir massiv CO2 eingespart haben. So, was der Gegenvorschlag, Zertifikatehandel, dort geht man andersrum ran. Man sagt, man begrenzt die Menge CO2. Man konzentriert sich auf die Tonne CO2, die emittiert wird. Dafür muss man Zertifikate kaufen. Wir wollen das ausweiten auf alle Sektoren. Und der Vorteil ist dort, dass ich die kaufen und verkaufen kann. Das heißt, diejenigen, die schnell über eine technologische Änderung oder eine Einsparung das einsparen können werden, das sofort versuchen dann zu verkaufen, weil das für sie einen totalen ökonomischen Nutzen bringt. Das heißt, CO2 wird sofort dort eingespart, wo es am billigsten ist. Warum ist das so gut? Weil ich dann mit den gleichen ökonomischen Ressourcen viel mehr CO2 einsparen kann oder mit weniger finanziellen Ressourcen mehr CO2 einsparen kann. Und wir sollten doch nicht nur versuchen, am meisten gegen den Klimawandel zu tun, sondern auf dem besten, auf dem effizientesten Weg, mit den meisten neuen Jobs, den meisten neuen Technologien, damit sich auch andere Weltregionen dann auf unseren Weg machen. Deswegen sind wir so sehr für den CO2-Zertifikatehandel. Und das meine ich auch sehr, sehr ernst. Das haben wir in alle Beschlüsse ganz klar reingeschrieben. Und ich werde im Europäischen Parlament für diesen CO2-Zertifikatehandel kämpfen, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass er besser ist als die CO2-Steuer.
Gibt es aber Kritiker, zum Beispiel den Abgeordneten Sven Giegold von den Grünen, der sagt, so eine Einführung für diesen Emissionshandel, das würde viel zu lange dauern, das würde wirklich Jahre in Kauf nehmen und die haben wir nicht im Kampf gegen den Klimawandel. Was sagst du dazu? Könnte das viel schneller gehen, als Sven Giegold das
sagt? Ich bin mal gespannt, ob die CO2-Steuer so viel schneller gehen würde. Und ich weiß auch nicht, ob die CO2-Steuer den Steuerungsimpuls erreichen würde, den wir haben wollten. Und vor allem, ich glaube halt, der Punkt ist, wir denken Klimaschutz nicht klar genug auch mit den neuen Technologien und den Möglichkeiten nicht, dass wir wirklich da sagen, wir gucken, was ist dort möglich, sondern wir denken es immer mit kleinen Steuerungen, wir konzentrieren uns auf einzelne Technologien, die wir fördern oder verbieten, Ziele, Verbote, kleine Steuern. Ich glaube, das wird uns sozusagen nicht weiterbringen, weil wir brauchen die Dynamik, die Marktwirtschaft und Forschung auch entfesselt, um das Problem zu lösen.
Aber um dich mal kurz dazu unterbrechen, ist das nicht in gewisser Weise auch Spekulation? Ich meine, die Technologien gibt es nicht, die könnte es vielleicht geben, die uns beim Kampf im Klimawandel helfen, aber das ist ja nicht sicher, dass es die irgendwann mal geben wird.
Also ja, aber dann wird trotzdem der CO2-Zertifikatehandel, wenn wir ihn ansetzen bei den Tonnen entsprechend und diese Tonnen auch reduzieren, trotzdem die Ziele erreichen. Also ich diskutiere da wirklich auch sehr, sehr gerne drüber, weil das ist jetzt ein großes Thema und das ist auch ein absolut wichtiges Thema. Und wenn ich dann mit dem Grünen diskutiere und sage, liebe Freunde, es geht doch um die Tonnen CO2 in der Luft, dann nicken die. Und wenn ich sage, ja, und wenn wir genau die nehmen, über alle Sektoren und das reduzieren anhand den Zielen von Paris, dann haben wir doch genau das erreicht, was wir haben wollen, oder nicht? Und dann sagen die, ja, wir müssen trotzdem noch mehr und schneller tun. Dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, worüber wir diskutieren. Also ich glaube, wir sollten jetzt nicht einfach schnell irgendetwas tun, sondern wir sollten die Instrumente anwenden, da bin ich zumindest überzeugt von, die gut funktionieren und die richtig sind.
Ein anderes großes europäisches Projekt ist die europäische Armee. Da wird auch heftig drüber diskutiert. Nun gibt es schon sowas wie die NATO. Warum brauchen wir aus deiner Sicht oder aus Sicht der FDP überhaupt eine europäische Armee, wenn wir schon die NATO haben?
Ja, weil wir innerhalb der NATO aufgefordert werden, dazu viel, viel mehr zu tun. Wir werden mehr tun. Die Amerikaner ziehen sich ein Stück weit zurück. Wir werden mehr tun müssen für unsere eigene Sicherheit und ich will gerne, dass wir das auch, wenn wir das schon tun, dass wir das europäisch tun, weil das effizienter auch wieder ist. Wir haben, glaube ich, irgendwie 17 Panzersysteme in Europa, ich weiß nicht, wie viele andere Waffensysteme, die Amerikaner leisten sich viel weniger. Das heißt, in der gemeinsamen Beschaffung würden riesige Ressourcengewinne stehen. Ich glaube, ungefähr die Hälfte der Ausgaben in Europa im Militär sind ineffizient, haben jetzt Studien gezeigt. Wenn wir es gemeinsamer organisieren würden, wenn wir wirklich die Ausschreibung auch europäischer organisieren würden, könnten wir mit viel geringeren Ressourcen viel mehr Sicherheit organisieren. Und wir werden dort mehr tun müssen, weil wir in der Außenpolitik gefordert sind. Nicht nur, dass Trump unzuverlässiger ist, dass wir mit Putin, mit Erdogan konfrontiert sind. Übrigens, ich will da auch mal sagen, wenn wir wirklich europäisch denken, dann müssen wir auch mal an unsere Freunde in Osteuropa denken. Für die ist Putin wirklich und die Sicherheit auch dort eine ganz existenzielle Frage. Ja, wir haben dort die Annektierung der Krim erlebt und wenn man mal nach Polen geht, für die ist das da tatsächlich eine zentrale Frage, ihre Sicherheit auch gegenüber Putin. Und ich finde, das sollten wir gemeinsam europäisch angehen, denn ich glaube, das ist auch ein Riesenschritt für die stärkere Zusammenarbeit in Europa. Was kann man eigentlich stärker sich vereinigen, als indem man sich gegenseitig sozusagen die Waffensysteme wegnimmt und die gemeinsam organisiert? Das wäre, glaube ich, auch ein guter Schritt für die europäische Zukunft.
Glaubst du denn, dass es schon so eine Art der europäischen Kooperation gibt? Also ich meine, die EU ist sich ja in vielen außenpolitischen Fragen überhaupt noch gar nicht einig. Wie sollte das denn abgestimmt werden, wie die europäische Armee dann handeln soll?
Ja, aber wir haben jetzt ja schon die PESCO, die strukturierte Zusammenarbeit. Das heißt, wir gehen jetzt schon hin, dass wir sagen, wir stimmen die verschiedenen militärischen Kapazitäten aufeinander ab, poolen das ein Stück weit. Länder, die gewisse Stärken in manchen Bereichen haben, werden dazu sagen, die Spezialisten. Das heißt, wir stimmen jetzt schon unsere Armeen im Rahmen auch der NATO, die ich weiterhin auch ganz, ganz wichtig halte, stimmen wir aufeinander ab. Das machen wir also schon. Und ja, du hast recht, in der Außenpolitik müssen wir stärker auch gemeinsam sprechen mit einer Stimme. Deswegen finde ich, muss dort auch die Einstimmigkeit im Rat zu diesem Thema fallen. Es ist ja jetzt so, dass wir nur handeln können, wenn wirklich alle dann auch gesagt haben, sie sind dabei. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass wir zu Venezuela, Maduro, Guaido überhaupt gar keine Haltung haben als Europäische Union, weil Italien als einzige dagegen waren. Das hat aber schon ausgereicht. Wenn es aber in der Außenpolitik ausreicht, dass sozusagen von außen Putin, Erdogan, ich weiß nicht wer, ein Land beeinflusst und er kann damit sozusagen die gesamte Außenpolitik der Europäischen Union lahmlegen. Also wenn wir uns so aufstellen in der Weltpolitik, dann werden wir in Zukunft klein gemacht und deswegen müssen wir da schneller vorankommen. Und das bedeutet auch, da muss man klar sagen, dass wir auch als Deutsche bereit sind, uns da stärker einzubringen. Das bedeutet aber eben auch zum Beispiel bei der Frage Waffenexporten. Wir haben da eine sehr zurückhaltende Haltung, die Franzosen nicht. Jetzt kann man nicht sagen, das heißt dann am Ende alles, wir machen es genau, wie wir es in Deutschland machen wollen. Aber wenn wir wirklich in der Welt einen europäischen Einfluss haben wollen, dann dürfen wir uns da eben bei allen diesen Fragen auch nicht ständig auseinander dividieren lassen.
Aber eine europäische Zusammenarbeit würde ja auch bedeuten, dass Politikerinnen und Politiker wie Le Pen oder Viktor Orban dort ein Mitspracherecht haben. Bereitet dir das keine Bauchschmerzen, dass solche politisch extremen Positionen dann auch einen Einfluss auf diese europäische Armee haben könnten?
Naja, also meine Vorstellung, ich glaube, die europäische Armee ist die langfristige Vision, die wir formulieren. Der nächste Schritt wäre gemeinsame Beschaffung, dass wir PESCO weiter stärken und so weiter. Aber langfristig, wenn ich über die wirkliche Vision spreche, dann möchte ich gerne eine europäische Armee haben, die unter parlamentarische Kontrolle des Europäischen Parlaments steht. Und da haben wir zumindest im Moment noch deutliche Mehrheiten der Pro-Europäer und nicht der Extremen, im Moment noch. Deswegen ist es auch so wichtig, zur Europawahl zu gehen, damit die Rechten nicht stärker werden in Europa.
Gerade Biotechnologie, Genverfahren wie CRISPR, um Geneditierung geht es da, auch sehr umstrittenes Verfahren. Ja. Ihr seid dafür, ihr möchtet das stärken. Viele andere Parteien sind aber dagegen. Hast du da keine ethischen Bedenken, wenn da Erbgut manipuliert wird?
Nein, weil die ethischen Bedenken sind da wissenschaftlich falsch. Denn alles, was mir Naturwissenschaftler dazu erzählen können, ist sozusagen das CRISPR-Verfahren sozusagen das zielgenaueste, weil ich nicht irgendwie einfach, also es gibt ja verschiedenste Verfahren dort und wir lassen jetzt im Moment so die Ungenauen noch so ein bisschen zu teilweise und das CRISPR-Verfahren ist das, was ganz genau zielgenau ist. Und ich denke an der Stelle immer schon, dass wir häufig in Europa dazu neigen, erst einmal neue Ideen und auch Forschung zu regulieren, ohne erst einmal zu schauen, welche Möglichkeiten und Chancen bietet das.
Naja gut, aber auch Gefahren, wenn wir nach China sehen, wenn dort Menschen tatsächlich auf die Welt kommen, deren Erbgut manipuliert ist, das ist ja tatsächlich auch eine Bedrohung.
Klar, da muss es auch natürlich Regeln geben vom Staat, aber ich glaube also gerade insbesondere bei der CRISPR-Technologie, da sagen also wirklich, wirklich viele Biologen und Naturwissenschaftler, dass das eine riesige Chance wäre und eben sozusagen viel genauer, weil ich nicht dazu sorge, dass dann irgendwelches Erbgut mutiert, sondern das sehr, sehr genau, zielgenau angehe. Und das, finde ich, ist ein Zeichen für einen gewissen Rückschritt in Europa. Und ich finde, da sollten wir neuer dran gehen. Wir können auch, glaube ich, insgesamt, natürlich hat Forschung auch immer, kann immer so oder so, das ist ja das Wesen von Forschung, dass es offen ist. Ich denke da zum Beispiel daran, ich kenne hier in Nordrhein-Westfalen ein Institut, das sich damit beschäftigt, Ersatzmethoden zu Tierversuchen zu entwickeln. Da geht es dann auch um Stammzellen, nicht embryonale Stammzellen, wo dann die Konservativen sofort auf der Decke sind, sondern um Stammzellen, die umprogrammiert werden. Und ich teste die Substanzen direkt daran. Was da alles mittlerweile möglich ist und was in den nächsten Jahrzehnten mit den entsprechenden zusätzlichen Rechenleistungen der Digitalisierung auch in vielen anderen Bereichen der Naturwissenschaften möglich werden wird, das müssen wir völlig nutzen und da reingehen. Und dann müssen wir natürlich Gefahren, die damit verbunden sind, auch sehen und das auch klug regulieren. Aber ich mache mir in Europa im Moment nicht die Sorge, dass wir die Risiken zu sehr wenig oder zu wenig beachten, sondern ich mache mir ein bisschen die Sorgen, dass wir die Chancen, die damit verbunden sind, uns frühzeitig verbauen.
Im März hat Christian Lindner was zu der Fridays for Future-Bewegung getweetet. Die ist auch in Bielefeld aktiv, sehr aktiv. Am kommenden Freitag gibt es wieder große Demonstrationen, auch in anderen Städten. Wie stehst du persönlich dazu? Hatte Christian Lindner da recht, dass Klimaschutz und Klimaschutzpolitik den Profis überlassen werden soll, so wie er das formuliert hat, oder bist du da anderer Meinung?
So hat er es ja nicht formuliert. Er hat gesagt, über das Ziel sind wir uns einig, wir wollen das Klima schützen, darüber können auch alle diskutieren, da können auch alle ihre Meinung sagen, und er hat auch so auch deutlich auch in den Tweet nochmal reingeschrieben, er schätzt, dass das junge Menschen sich engagieren. Aber er hat dann gesagt, über den Weg, da sollen die Technologen und so weiter, die Profis entscheiden. Im Prinzip sehr verkürzt das, was ich zum Emissionszertifikatehandel eben sehr ausführlich dargestellt habe. Ich denke, man hätte das anders intonieren können. Grundsätzlich finde ich es aber schon interessant, dass alle Politiker, alle sagen, ach, wie toll, die jungen Leute und so weiter. Der Einzige, der so ein Stück weit widersprochen hat und zumindest gesagt hat, ich habe zumindest einen anderen Weg. Da stimme ich euch nicht überein mit, wir müssen sofort aus der Kohle raus, noch viel schneller und so weiter. Das ist der Einzige. Ich finde ehrlich gesagt, man nimmt junge Menschen ernst, auch wenn man ihnen widerspricht. Wenn man einfach nur sagt, wie die Bundeskanzlerin, die demonstrieren gegen meine Politik, aber es ist ja schön, dass ihr das macht, dann sagt man wirklich Gucci, Gucci, ihr kleinen Kinder, und nimmt euch nicht ernst. Und deswegen, ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht sogar noch viel stärker, wie er es mittlerweile gemacht hat, er hat ja mit mehr verschiedenen Initiatoren von Fridays for Future mittlerweile diskutiert, sich zu Runden getroffen. Das hätte er vielleicht von vornherein viel massiver machen können, dann wäre die Botschaft da auch noch klarer gewesen. Aber an sich, glaube ich, müssen wir über die Wege diskutieren, wie wir das am effizientesten schaffen. Ich glaube, wir müssen junge Menschen sehr wohl sehr ernst nehmen, nicht nur bei Fridays for Future, sondern auch bei den Upload-Filter-Demos. Und wenn das dazu führt, dass mehr junge Menschen sagen, ich gehe in Parteien, vielleicht auch sogar Liberale, die sagen, da hat er aber ein bisschen zu sehr auf den Putz gehauen, und die sagen, hey, deswegen gehe ich zu den Julis oder zur FDP oder ich bewege die SPD oder die Grünen, die brauchen noch mehr Schwung bei dem Thema. Wenn das dazu führt, dass junge Menschen noch stärker auch in die Parteien gehen, nicht nur demonstrieren gehen, das ist wichtig, aber auch in die Parteien mitgestalten. Wir brauchen ganz stark diese Ideen und den Elan von so vielen Menschen aus der ganzen Gesellschaft, aber natürlich auch von jungen Menschen in der Politik.